Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Rede und Gegenrede, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 29. Januar 2026. Schön sind Sie da und wir präsentieren die gedruckte Weltwoche, die heute erscheint in der Schweiz, mit einer brisanten Titelgeschichte. Nemo und die Schatten der Vergangenheit. Sie kennen vielleicht Nemo, den Schweizer Sänger, Gewinner des European Song Contest und auch einer der prominentesten Israel-Kritiker unseres Landes. Er gehört zu denen, die zum Boykott aufgerufen haben. Israelische Künstler dürften nicht mehr auftreten am ESC. Er hat sich da sehr stark exponiert und wie er selber sagt, habe er sich mega fest auseinandergesetzt mit dem Thema. Ja, etwas weniger mega fest hat sich der gleiche Nemo auseinandergesetzt mit der Geschichte seiner eigenen Familie. Und über diese Familiengeschichte gibt es ziemlich dunkle, ziemlich braune Schatten. Denn direkte Vorfahren von Nemo Mettler waren bekannte, überzeugte Schweizer Nationalsozialisten, bis zuletzt glühende Hitler-Anhänger und Antisemiten. Und wenn du natürlich aus so einer Familie kommst und dich gleichzeitig heute zu Israel äußerst, zur Geschichte Israels, zur Politik Israels, aber die eigene Familiengeschichte dermaßen ohrenbetäubend ausblendest, ja, dann setzt du dich zumindest dem Vorwurf einer erschreckenden, mangelnden Sensibilität aus. Und gerade ein Künstler, der sich ja als woke bezeichnet, der die Achtsamkeit sich auf die Fahnen geschrieben hat, liefert hier ein Beispiel von doch ziemlich happiger Unachtsamkeit ab. Für mich ist das ein Beispiel für die schreckliche Oberflächlichkeit, mit der sich viele Prominente zu Israel äußern, zu politischen Fragen. Ja, dieses hohle, moralisierende Schwätzertum, das in diesem Fall jetzt von Nemo auch unter Ausblendung wesentlicher Fakten stattfindet, ist die Geschichte, die Titelstory der Weltwoche, die Auseinandersetzung mit der doppelmoralisch schillernden Persönlichkeit dieses bekannten Schweizer Sängers. Endlich Krise, Stunden der Wahrheit und der Ehrlichkeit. David Mamet, der amerikanische Drehbuchautor und Filmregisseur, der seit einiger Zeit regelmäßig für die Weltwoche schreibt, großartig übrigens auch sein Porträt von Al Pacino, kürzlich in unserem Blatt. Dann haben wir einen Aufsatz «Sozialfall mit Kultstatus», Filmstar Mickey Rourke ist unten angekommen und wir beschäftigen uns natürlich, das ist sozusagen Pflichtstoff, mit der natürlich Dimension Trump, die ganze Auseinandersetzung der Europäischen Union mit diesem amerikanischen Politiker. Es wird ja jetzt von Abkoppelung gesprochen, von Loslösung und gleichzeitig stellt man fest, beziehungsweise kommt man zum Schluss, dass sich die EU diese Loslösung oder Abkopplung gar nicht leisten kann, weil man sich ja gegenüber anderen großen Mächten dermaßen in Konfrontation begeben hat. Und da kann ich nur mein Mantra wiederholen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Deutschland, dass Europa, dass die EU auf die Beine kommen, wenn man Russland boykottiert, wenn man Russland aus der Gleichung streicht. Ich meine, ist doch völlig absurd. Man kommt ohne Russland geht es nicht, ohne die russischen Rohstoffe. Man muss doch da zu einer Lösung kommen. Ich meine, jetzt ist es gänzlich abwegig, denn die EU-Staaten kaufen ja Öl unter anderem aus Indien oder Kohle via Australien und China, ursprünglich russische Rohstoffe, einfach viel teurer unter Einschaltung von mehreren Zwischenhändlern. Das ist ja eine abstruse Politik, die da vorgeführt wird. Was ist in Deutschland das Thema? Ja, die Wirtschaft, das Wirtschaftssterben in Deutschland, Ketteninsolvenzen. Wir hören, dass es in diesem Jahr schlimmer werden soll. Das ist sicherlich ein ganz großes Thema, das die Bundesrepublik bewegt. Und das Vertrauen in diese Regierung, so scheint es uns, ist nicht wahnsinnig massiv ausgeprägt. Dann haben wir nach wie vor das Thema Umgang mit Corona-Maßnahmen. Jetzt ist offensichtlich eine Ärztin da eingesperrt worden, die Atteste ausgestellt hatte, bezüglich mRNA-Impfungen. Also auch da nach wie vor diese Vergeltungsmaßnahmen gegen Leute, gegen Ärzte, die sich kritisch geäußert und auch kritisch gehandelt haben gegenüber den Anordnungen des Staates. Wir haben gleichzeitig die Thematik der Einschränkung der Redefreiheit, diese neuen Transparenzgesetze, Digital Services Act, Blasphemie-Paragraph oder Majestätsbeleidigungsparagraphen in Deutschland, was einen in Konflikt bringen kann mit dem Gesetz, wenn man die Regierung kritisiert. Gerade in Krisenzeiten, das schreibt eben Nemeth auch in der Weltwoche, ist es wichtig, dass man offen redet, dass man eben nicht eingeschüchtert wird durch die Behörden. Kommen wir zu etwas Erfreulichem, nämlich zum neuen Digitalauftritt der Weltwoche. Darauf darf ich auch hinweisen. Ab heute genießen, entdecken und erleben Sie unsere neue Website, die Wundertüte im Armani-Anzug, journalistische Wundertüte im Armani-Anzug. Wir fliegen das ein mit einem Inserat, auf dem haben wir uns entschieden, einfach ein Gedicht zu finden ist. Und zwar ein Gedicht von einer Persönlichkeit, von einem Künstler, den ich hochgradig verehre, bin ich der Einzige, Wilhelm Busch. Ein großer Philosoph des Menschlichen. Und das Zitat bzw. das Gedicht, das wir ausgewählt haben, stammt aus seinem Versepos Kritik des Herzens und ich trage das hier gerne vor. Sei ein braver Biedermann, fange tüchtig an zu loben und du wirst von uns sodann gerne mit emporgehoben. Wie, du ziehst ein schiefes Maul, willst nicht, dass dich andere adeln? Na, denn sei mir nur nicht faul und verlege dich aufs Tadeln. Geld, das ist ein Hochgenuss, schwebst du so mit Wohlgefallen als ein selger Kritikus, hoch erhaben über allen. Ja, da fängt er natürlich, der Wilhelm Busch, das Dilemma des Journalisten ein. Wenn er lobt, setzt er sich dem Verdacht aus, mit emporgehoben zu werden. Und wenn er tadelt, ja, dann sieht man den eitlen Kritikus, der da eben mit Wohlgefallen über allen Dingen steht. Das gilt natürlich für den Journalisten, gilt für die Kritiker der Weltwoche, aber auch die eben, die die Weltwoche dann wiederum kritisieren und sich da unglaublich gut fühlen, wenn sie das tun. Und wir bekommen ja immer wieder, das ist auch richtig so, kritische Aufmerksamkeit, dann dürfen wir nämlich keine Fehler machen. Und die Weltwoche gibt ja immer wieder Anstoß und ist auch provokativ, weil sie sich das Grundrecht nicht nehmen lässt, auch hochkontroverse, umstrittene Dinge von mehreren Seiten anzuschauen. Nehmen Sie den Ukraine-Krieg. Da haben wir von Anfang an uns geweigert, nur die ukrainische Seite zu bringen. Wir haben auch die russischen Stimmen eingeholt, auch bei den extremsten und brisantesten und kontroversesten Themen. Bei Kriegsverbrechen haben wir die ukrainische Seite gebracht, aber auch die russische, ja selbstverständlich, audiatur et altera pars. Ja, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir wegen des Ukraine-Kriegs auch noch die Unschuldsvermutung und das Recht auf die Anhörung des Angeschuldigten über Bord werfen sollen? Das ist ja völlig verrückt und zeigt Ihnen, wie eben diese Kriegshysterie, diese Kriegslogik an den Fundamenten auch unserer rechtsstaatlichen Ordnung frisst. Und da machen wir einfach nicht mit. Wir machen uns das auch nicht zu eigen, weder das eine noch das andere. Aber, und das wissen wir seit Ewigkeiten, seit unvordenklichen Zeiten, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Die EU ist Kriegspartei, Deutschland ist Kriegspartei gegen Russland, die Schweiz ist es auch. Das heißt, unsere Regierungen haben ein Interesse, in diesem Krieg nur eine Seite zu bringen, die ukrainische. Aber es gibt eben auch die russische. Und aus neutraler Sicht sowieso, aber ich würde auch sagen, aus einer völlig vernünftigen Sicht, aus einer journalistischen Sicht heraus, muss man sich mit beiden Seiten auseinandersetzen. Da wird die Weltwoche natürlich kritisiert, aber klar, ich kann ja von denen, die sich derart verrannt haben, auf eine Seite, kann ich ja nicht erwarten, dass sie noch eine gewisse Minimalverständigung, ein Minimalverständnis gegenüber einem um Neutralität, um umfassende Darstellung, bemühten Standpunkt haben, denn ja, für einen, der da im Krieg mitmacht, der sich dermaßen in das hineingesteigert hat, ist natürlich jeder, der es nicht so drastisch und so krass sieht wie er, sofort ein halber Landesverräter und ein Vertreter der Gegenseite. Das ist natürlich Unsinn. In den USA da jetzt schäumen die Wogen hoch. Bruce Springsteen, der berühmte Künstler, will jetzt einen Protestsong präsentieren, Streets of Minneapolis. Ja, da ist natürlich jetzt die Regierung unter scharfer Beobachtung. Und klar, man fragt sich hier jetzt auch unter den Trump, sagen wir mal, nicht Verrechtern, in welche Richtung bewegt sich die USA? Ist das eine paramilitärische Sonderpolizeitruppe, ein Staat im Staat, der da jetzt diese ICE, diese ICE-Truppe, die sich da mit Ausschaffungen beschäftigt, oder heizen das die Linken an? Also da tobt es ziemlich hoch und der amerikanische Präsident versucht da irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen den Scharfmachern auf der eigenen Seite und den Scharfmachern auf der Gegenseite. Ist natürlich ein, jetzt auch für uns, lehrreiches Anschauungsmaterial, das wir da zu Gesicht bekommen. Natürlich auch erschreckend, denn die Problematik der illegalen Zuwanderung, der sich illegal aufhaltenden, die gibt es ja hier auch. Und man merkt natürlich jetzt an dieser ganzen Debatte auch in den USA, da gibt es eine mächtige Lobby, die gar nicht möchte, dass man diese illegal sich in einem Land aufhaltenden und auch noch verurteilten Straftäter ausschaffen will. Man sperrt sich dagegen, versucht alles zu unternehmen, um der Regierung hier Steine in den Weg zu legen. Und man muss es eben auch mal von dieser Seite betrachten. Ich meine, warum kooperieren diese Staaten nicht einfach? Warum akzeptieren sie nicht, dass die amerikanischen Wähler einen Präsidenten an die Macht gehoben haben, der ja als zentrales Wahlversprechen genau diese Ausschaffung, die Ausweisung illegal sich aufhaltender, verurteilter Straftäter in Aussicht gestellt hat? Warum sperrt man sich denn in dieser Art und Weise dagegen? Warum macht man da nicht mit? Und dass in so einem Klima dann eben auch Fehler gemacht werden, dass es Entgleisungen gibt und die sind nicht zu entschuldigen. Ich meine, wenn der Staat bei der Ausübung seiner Ordnungspflichten plötzlich anfängt, Leute zu erschießen, sind das natürlich gewaltige Missstände, die auch eine Regierung letztlich, wenn sie das nicht im Griff hat, wenn sie nicht entsprechend handelt, theoretisch zu Fall bringen können. Ich will es jetzt hier nicht in die drastischste Form extrapolieren, aber das sind schon Themen. Aber man muss hier wirklich auch wieder versuchen, beide Seiten in den Blick zu nehmen. Aber bei uns ist natürlich alles so dermaßen gegen Trump hier eingespritzt, dass eine etwas nüchterne Betrachtungsweise sicherlich Not tut. Friedrich Merz spricht sich gegen einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine aus. Ja, da sind jetzt die Eurokraten, die Euro-Enthusiasten in einer Zwickmühle drin. Da haben sie sich in eine ungemütliche Bredouille hineinmanövriert, indem sie eben der Ukraine ja wieder Hoffnungen gemacht haben, sie hochgehoben haben. Und jetzt natürlich verlangt der Zelensky, der Präsident, dass man den Worten nach Taten folgen lasse. Und da krebst man zurück. Natürlich, es wäre Wahnsinn, die Ukraine aufzunehmen in die Europäische Union. Aber man hat das eben den Ukrainern wieder in Aussicht gestellt. So wie man den Ukrainern, den Westukrainern, den antirussischen Ukrainern eben über Jahre hinweg Hoffnungen gemacht hat. Ja, legt euch mit den Russen an, kommt doch in unser Lager mit der NATO. Man hat denen natürlich da auch gewissermaßen die Hoffnungen und auch die Instrumente gegeben, in so einen Krieg überhaupt einzusteigen. Also der Westen hat hier riesige Fehler gemacht, aber man ist ja nicht bereit, darüber zu reden. Und in der EU wirst du ja auf die Sanktionsliste gestellt, wenn du da nicht den Bückling machst vor diesen offiziellen angeblichen Wahrheiten. Schweizer Politikerin nach Schüssen auf Jesusbild verurteilt, spielt sogar in der FAZ eine Rolle. Da handelt es sich um den Fall der, wie ich meine, Schweizer Borderline-Politikerin Sanja Ameti aus dem Grün-Links-Lager. Sehr prominent, hochgejubelt, Medienheldin, ich glaube auch in Deutschland schon interviewt. Sie ist in die Schlagzeilen geraten, weil sie mit einem Luftgewehr, das auf Instagram gepostet hat, wie sie auf Bilder von Jesusmutter Maria und dem Jesuskind geschossen hat. Jetzt ist sie sozusagen wegen Blasphemie, Störung des Glaubensfriedens verurteilt worden. Und ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, dass ich das natürlich abgründig finde. Unglaublich, sie ist Muslimin, sie schießt auf diese christlichen Symbole. Also quasi, es ist in Ordnung, Christen abzuschießen. Das ist unglaublich, also ist auch erschreckend, was da zum Vorschein kommt. Aber auf der anderen Seite wenn in einer säkularen Gesellschaft jemand wegen Blasphemie, wegen Störung des Glaubensfriedens verurteilt wird, stellt sich natürlich die Frage, was heißt das für die Redefreiheit? Was heißt das für Leute, die zum Beispiel die Religion und Ausprägungen der Religion kritisieren wollen? Beispielsweise beim Islam oder bei anderen Religionen. Werden die dann auch verurteilt wegen Störung des Glaubensfriedens? Also brockt uns jetzt diese Frau Ameti hier noch eine massive mögliche Einschränkung der Redefreiheit ein, denn etwas muss klar sein in einer weltlichen Gesellschaft. Wir leben nicht mehr in einem Gottesstaat. Muss es erlaubt sein, schonungslos, kritisch oder satirisch sich über die Religion zu äußern? Das ist die säkulare Welt. Religion ist Privatsache und so muss sie auch behandelt werden. Und ich bin kein Verächter der Religion. Ich gehöre selber der reformierten Landeskirche an. Und ich interessiere mich für theologische Fragen, aber ich bin auch ein Verfechter der säkularen Gesellschaft. Und wenn jetzt plötzlich wieder Blasphemieparagraphen eingeflogen werden und gerade vor dem Hintergrund der Masseneinwanderung, wir haben das bei den Mohammed-Karikaturen gesehen, plötzlich kommen dann bestimmte Gruppen und sagen, nein, nein, das ist so heilig, darüber darf man nicht reden. Und dann kann man das ausdehnen. Am Schluss hat man Scharia-Gesetzgebungen und so weiter, die dann nicht kritisiert werden dürfen, weil das ja dann angeblich den Glaubensfrieden störe. Also das ist schon noch eine interessante Debatte, die wir da in der Schweiz, vielleicht auch in Deutschland führen müssen. Merz und Klingenbeil, aha, ein Tippfehler in der FAZ, Klingenbeil dringen auf schnelle Einführung des digitalen Euro. Entwicklung des Dollarkurses gebe Anlass zur Sorge. Ja, das stimmt. Und die Schweiz hält viele Dollarbestände. Wie ist das Ausfallrisiko? Wir sind besorgt und Knall an Finanzmärkten, dass BaFin, da die Finanzaufsicht warnt, dass da die Entwicklung unerfreulich sein könnte. Dann gibt eine Story von Politico zu reden, denn der slowakische Ministerpräsident Fico habe sich nach einem Besuch bei Trump geäußert, der amerikanische Präsident sei nicht bei Verstand. Darüber gibt es jetzt eine riesige Deutungsschlacht und Fico ist schon zurückgerudert, hat gesagt, das sei ein Fake News, habe das nie gesagt. Also nach wie vor Alarmstufe rot, wenn das Thema Trump fällt. Und ich mahne hier einfach zu Entspanntheit und zu Nüchternheit. Ich meine, die Amerikaner müssen selber mit Trump fertig werden, innenpolitisch. Gibt überhaupt keinen Grund zu zweifeln, dass die Amerikaner als stabile Demokratie da nicht entsprechend, wenn sie unzufrieden sind, wieder Gegensteuer geben. Diese Überheblichkeit, die wir jetzt hören, ja, Amerika ist gar keine Demokratie. Also die Leute in der EU sollen zuerst einmal schauen, dass sie die Demokratie nicht zu Schanden reiten, da mit all ihren Digital Services Acts und ihren Bevormundungsparagraphen. Und zum anderen ist natürlich Trump auf der internationalen Bühne auch ein Realitätsschock, der den Finger auf, er legt den Finger auf viele wunde Punkte. Das muss man produktiv aufnehmen und Dinge, die man nicht gut findet, da kann man ja kritisch sein. Aber diese Aufgeregtheit, dieser permanente Moralismus, dieser Erregungszustand, der bringt einfach nichts. Man muss das Ganze hier etwas nüchtern und cool betrachten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Bis bald. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser, Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.